Herzlich willkommen zu TIC, dem Talk im Christineum. Ich bin Kaspar
und ich bin Karl.
Hallo nochmal zur vierten Episode von TIC,
dem Talk im Christineum.
In diesem Podcast kommen folgende Themen vor.
Als erstes kommt Oliver Lee mit der Video AG.
Als zweites Herr Schönian mit der Italienisch AG.
Und als drittes Herr Lüdemann im Profil.
Weiter geht's mit den Hobbys vom Hobbywettbewerb mit
den Mountainbikern,
dem DLAG
und Curling.
Zuletzt kommt Herr Prigge mit den Terminen.
Jetzt kommt Oliver Lee mit der Video AG.
Jetzt sitzen wir hier mit Oliver Lee, hallo, von der Video AG. Die erste Frage ist, wann, wo und wie oft findet denn die Video AG statt?
Die Video AG findet jeden Montag statt. Wir treffen uns um 14 Uhr vor der Aula und gehen dann von da aus entweder in einen Klassenraum, der frei ist, und machen dann zum Beispiel Unterricht an Kameras oder wie man eine Geschichte erstellt und solche Sachen. Oder wir machen Stunden, die eher praktischer sind, und dann bleiben wir zum Beispiel in der Aula oder gehen auch mal nach draußen und filmen Sachen. Also es ist immer unterschiedlich, wo wir hingehen, aber es startet immer am Montag vor der Aula.
Was macht man denn so bei der Video AG?
Bei der Video AG geht es darum, dass man lernt, Kameras zu benutzen und mit Kameras Geschichten zu erzählen im Filmformat. Und hauptsächlich ist die Video AG natürlich dafür bekannt, dass wir die Konzerte filmen und die so Theaterstücke und solche Sachen. So klassischerweise Adventskonzerte, Abitur, Sommerkonzerte, Hausmusikabende, sowas. Wir machen aber auch eigene Projekte. Und zum Beispiel haben wir dieses Jahr Kurzfilme geschrieben und die dann umgesetzt. Letztes Jahr haben wir Werbung zu fiktiven Objekten, die wir uns aus der Theaterrequisite irgendwie ausgeliehen haben, gemacht. Und ja, also es ist immer ein Mix von Sachen und bleibt abwechslungsreich.
Und filmt man was oder was filmt man so außerhalb von Schulveranstaltungen?
Ja, genau, wie schon gesagt. Also dieses Jahr haben wir zum Beispiel Kurzfilme geschrieben. Da haben wir uns einmal am Anfang damit befasst, okay, wie schreibt man eigentlich eine Geschichte für einen Film? So, wie ist die Struktur? Was braucht man dafür? So die Protagonisten und die Nebendarsteller. Welche Leute braucht man überhaupt, um einen Film zu drehen? Also Regisseur und Kameraleute und sowas. Und wenn man das alles besprochen hat, macht man sich da eine Idee. In dem Fall jetzt von den Kurzfilmen haben wir dann immer eine längere Geschichte uns ausgedacht in der Gruppe und dann diese Geschichte quasi uns einen kleinen Teil daraus rausgesucht, so eine Minute ungefähr immer, so der Höhepunkt der Spannung quasi, und den dann verfilmt. Und das machen wir immer noch gerade, das ist so das laufende Projekt jetzt in diesem Jahr.
Welche Kameras benutzt man denn?
Wir benutzen Camcorder von Canon. Das sind so die GFH40, oder nehmen wir einfach G40, G10, G25. Das sind einfach so Camcorder, mit denen man echt ganz gute Videos machen kann, muss ich sagen. Also ich habe von der Uni natürlich auch Erfahrung mit Cinema-Kameras, also so Kinokameras. Aber es ist auf jeden Fall, macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten, weil man merkt, dass die so auch wirklich für Film gemacht sind und nicht so Fotokameras zum Beispiel. Die bieten einem einfach noch ganz andere Möglichkeiten als zum Beispiel mit dem Handy oder so.
Und wofür stehen die ganzen Abkürzungen, die du gerade genannt hast? G14, glaube ich,
ne? G40 und G10 und so. Ja, das sind einfach nur die Modelle. weil, ja genau, die Frage war ja, was für Kameras benutzen wir. Deswegen habe ich das ein bisschen spezifiziert.
Okay, und welches Schnittprogramm benutzt ihr denn?
Die Video AG hat sehr lange mit Magix gearbeitet, unter Herr Waldes Leitung. Jetzt durch unsere geänderten Workflows, die wir benutzen, also wir schneiden zum Beispiel während den Adventskonzerten, haben wir letztes Mal 10 Kameras gleichzeitig aufnehmen lassen im Michel, die an so ein Mischpult gesteckt, und dann konnte man die live schneiden und das wurde direkt alles aufgenommen, zentral oben von der Orgel, da saßen wir, da hatten wir unsere Zentrale quasi und dann immer alles live aufgenommen, und das machen wir mit Resolve, also DaVinci Resolve, solche Software, die wir jetzt gerade haben. Die ist auch gratis, die benutzen wir im Format.
Wie viele Mitglieder hat die Video AG denn momentan?
Das schwankt immer ein bisschen. Eigentlich sind wir so immer rund 10 Leute plus minus. Jetzt gerade haben wir einen, der in die USA gegangen ist für ein halbes Jahr, Austauschjahr, und andere, die in eine andere AG gewechselt sind, jetzt gerade sind wir ein bisschen weniger. Deswegen suchen wir auch unbedingt Leute, die Lust haben für die Abitur, Abituraufnahmen und für Sommerkonzerte und so. Aber ja, eigentlich sind wir immer so roundabout 10 Leute.
Und wenn man jetzt dazu stoßt will in die AG, kann man da einfach kommen, kann man sich bei dir melden und wie läuft das genau?
Ja, wir freuen uns riesig, wenn wir neue Leute dazu gewinnen können. Wie gesagt, jetzt gerade sind wir ein bisschen unterbesetzt. Im Prinzip ist es ganz niedrige Einstiegshürde. Also man kann sich einfach bei mir per E-Mail melden. Oder man kommt einfach auch direkt am Montag um 14 Uhr vor die Aula. Da trifft man mich ja immer und dann tauschen wir kurz Kontaktdaten aus und dann kann es eigentlich auch direkt die Woche darauf losgehen. Dann gucke ich immer so ein bisschen, wie viele neue auf einmal kommen. Und dann kann man dann anfangen zu starten mit den Grundlagen, wie man die Kameras benutzt und worauf man achten muss und so. Und dann machen wir immer ein bisschen Unterricht am Anfang. Und ja, bis man dann quasi so ein bisschen auf dem Stand von den anderen ist. Ja, und dann filmen wir eigentlich im ganz normalen Prozedere.
Und kleine Werbung noch, man kriegt auch bei den Vorstellungen manchmal Süßigkeiten.
Auf jeden Fall, ja, natürlich. Für das soll ja für alles gesorgt sein, ne? Also klar, manchmal wird es lang, also besonders bei Adventskonzerten oder bei Abi-Entlassungen, da geht es ja wirklich spät bis später. Da versuche ich halt immer so eine Balance irgendwie zu erhalten, dass man dann irgendwie die Wochen darauf dann ein bisschen frei hat oder sowas. Ist ja klar, damit man nicht zu viel macht. Und klar, natürlich haben wir immer Getränke und Snacks, falls jemand vergessen hat, sich was mitzubringen, damit man da nicht stundenlang ohne Verpflegung irgendwie da stehen muss.
Ich glaube, das ist schon mal eine gute Einladung in die AG und dann danke mir für dieses Interview.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Falls ihr jetzt Lust habt, an der Video-AG teilzunehmen, meldet euch einfach bei Oliver Lee per E-Mail oder geht einfach um 14 Uhr am Montag zur Video-AG.
Weiter geht's mit Herrn Schönian und der Italienisch AG.
Jetzt sitzen wir hier mit Herrn Schönian zur Italienisch AG und Karl startet direkt mal mit der ersten Frage.
Also, wie sind Sie denn dazu gekommen, die Italienisch AG zu leiten?
Erstmal vielen Dank für diese Einladung und das Interesse. Es war relativ einfach, weil viele Schülerinnen und Schüler mich gebeten hatten, eine moderne Fremdsprache doch mal anderen Kindern nahezubringen, weil so viele Latein lernen und viele wussten, dass ich Italienisch mache und deswegen ein Interesse an einer modernen Ergänzung haben.
Und wie sind Sie denn persönlich zur Sprache Italienisch gekommen?
Angeweihte wissen, dass ich natürlich mit Russisch und Englisch angefangen habe, auch das zu unterrichten. Und das sind nun zwei ganz, ganz große Weltsprachen. Und wenn man sich die Anzahl der Muttersprachler anguckt, die es im Italienischen gibt, ist die Zahl natürlich viel geringer. Aber es ist eine so fantastische Sprache, die leider im deutschen Kulturraum nicht so häufig unterrichtet wird. Und deswegen war das für mich natürlich eine tolle Chance.
Und wie sind Sie denn genau dazu gekommen? Also haben Sie das studiert? Haben Sie das in einem Sprachkurs gelernt über irgendeine App oder?
Ich bin ja noch klassischer Student gewesen. Genauso wie bei Englisch und bei Russisch. Klassisches Universitätsstudium. Und bei mir war das dann zusätzlich, ist es dazu gekommen, weil ich einfach, da bin ich ganz ehrlich, im Sommer auch sehr geschätzt habe, mich in Italien aufzuhalten. Jeder, der in Italien mal war, weiß, dass der Sommer in Italien immer ein ganz besonderer ist.
Und warum finden Sie Italienisch so toll?
Es ist eine unglaublich klangvolle Sprache. Wenn man die Sprache hört, ist sie sehr musikalisch. Man kann viele Wörter auch gut ableiten, wenn man so wie ich, genauso wie ihr, Latein gelernt hat. Es ist ein ganz, ganz kleiner Schritt zum Italienischen, zu dieser modernen Entsprechung. Italienerinnen und Italiener reden relativ schnell, das merkt ihr auch. Aber dieses Temperament, was dahinter steckt, diese Lebensfreude, das Leben zu genießen, ist doch wirklich einzigartig und das hat mein Interesse geweckt und ich hoffe auch genau eben dieses weitergeben zu können.
Jetzt kommen wir eher mal genauer zur Italienisch AG. Wann und wo findet denn diese statt?
Sie findet immer montags statt. Montags ist unser Tag und zwar treffen wir uns immer im Erdgeschoss EG 09 um 13.40 Uhr. Das ist immer unsere Startzeit. Regelhaft immer montags. Und jeder, der möchte, ist herzlich willkommen. Also man darf auch gerne dazukommen. Es gibt nicht einen Kurs, der von Anfang bis Ende durchläuft. Wir machen das auf verschiedenen Niveaus. Und jeder, der Lust an der Sprache hat, vielleicht motiviert ist durch einen Italienaufenthalt, soll sich herzlich willkommen fühlen. Einfach vorbeizuschauen.
Wenn man jetzt in Ihre AG kommt, was erwartet einen dann?
Ich glaube, sehr viel Freude. Ich habe sehr viele Interessenten, die sehr viel Potenzial mitbringen und die auch sehr, sehr gerne sprechen. Darauf nehme ich gerne Rücksicht, weil man natürlich gerne, wenn man in Italien ist, sich mit den Leuten unterhält, kulturellen Austausch sucht. Wir schreiben natürlich keine Arbeiten. Es gibt auch keine Prüfungen. Wir wollen ja den Spaßfaktor und die Freude auch relativ hoch halten.
Und jetzt mal abgesehen davon, dass man Italienisch in Italien verwenden bzw. sprechen kann, wozu sollte man Ihrer Meinung nach an der Italienischen AG teilnehmen?
Das Italienische ist eine absolute Kultursprache. Wenn ihr auf den Wissenschaftsbetrieb schaut, nicht nur in den bildenden Künsten, auch im Bereich der Musik, werdet ihr feststellen, dass das Italienische einen festen Platz als Wissenschaftssprache hat. Ich selber finde zum Beispiel es auch gerade für euch als Schülerinnen und Schüler ganz wichtig, eine neue Entsprechung zu haben zum Lateinischen. Ihr könnt es ja mal mit Latein in Italien versuchen. Ihr werdet verstanden, aber ihr werdet merken, dass die Italienerinnen und Italiener sehr schmunzeln werden. Das ist, als ob ihr Mittelhochdeutsch in Deutschland sprechen würden. Ihr werdet verstanden. Aber ich finde einfach, eine Ergänzung euch zu geben, die kommunikativ ist und natürlich auch auf den Austausch zwischen Menschen gerichtet ist, ist eine wunderbare Sache, denn das Übersetzen habt ihr im Lateinischen, aber damit habt ihr natürlich schon tolle Grundlagen gelegt für das Verständnis dieser sehr reichen Sprache.
Und muss man, wenn man Italienisch lernen möchte, viel lernen oder ist es im Verhältnis zu anderen Sprachen eher leichter zu lernen?
Also euch fällt es viel leichter, als andere Sprachen zu lernen. Und zwar genau aus dem Grund, den ich euch gesagt habe. Ihr habt bereits mit Latein in Klasse 5 angefangen. Viele Wörter sind sehr, sehr ähnlich. Ihr lernt natürlich auch Englisch. Auch da gibt es natürlich Internationalismen. Viele Wörter, die in allen Sprachen verwendet werden. Dadurch, dass wir viel sprechen, viele Dialoge, viel kreativ arbeiten, wird es euch sehr, sehr leicht fallen.
Was würden Sie denn jedem Schüler mit auf den Weg geben, wenn er sich bis jetzt noch nicht entschieden hat, ob er Italienisch lernen möchte?
Einfach vorbeikommen. Immer montags, immer 13.40 Uhr, immer Raum EG 09. Hier herrscht viel Freude an der Kommunikation, viel Freude auch an dem Austausch über Land und Leute. Jeder soll sich willkommen fühlen.
Wie viele Personen nehmen denn an der Italienischen AG immer wöchentlich teil?
Es schwankt immer sehr von der Teilnehmerzahl. Also man kann sagen, im Durchschnitt sind es um die 6 Leute. Aber dadurch ist es natürlich auch eine wunderbare Lernatmosphäre, weil jeder natürlich die Chance hat, häufig zu Wort zu kommen. Und diese kleinen Lerngruppen sind etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, was allen übrigens mir auch sehr viel Freude bereitet.
Und wie lange sind Sie dann in der Italienischen AG? Also wie lange dauert die an? Wie lange treffen Sie sich?
Wir treffen uns fortwährend. Also jede Klasse immer montags 90 Minuten. Das ist der Standard. Aber es läuft immer weiter. Also es gibt keine festen Kurse von verschiedenen Niveauabstufungen, sondern jeder ist willkommen. Und innerhalb dieser kleinen Gruppe ist es auch gut möglich, auf die unterschiedlichen Voraussetzungen einzugehen.
Dann haben wir hier ja schon mal einen richtig guten Einblick in die Italienische AG bekommen. Vielen Dank für das Interview.
Ich danke euch für euer Interesse.
Und ich denke auch, werden sich jetzt nochmal viele überlegen, ob sie vielleicht in die Italienische AG kommen wollen.
Tschüss.
Tschüss.
Habt ihr jetzt Lust, Italienisch zu lernen? Wenn ja, meldet euch wie gesagt einfach bei Herrn Schöni an oder geht am Montag zur Italienischen AG.
Es geht weiter mit Herrn Lüdemann im Profil. Ich wünsche euch viel Spaß.
Jetzt sitze ich hier mit Herrn Lüdemann im Gespräch im Profil, leider alleine, weil Karl krank ist. Jetzt legen wir los mit einem kurzen Steckbrief. Was ist denn Ihr ganzer Name?
Mein Name ist nur Patrick Lüdemann, so wie in der E-Mail-Adresse.
Alter?
Ich bin 48 Jahre alt.
Größe?
1,75 Meter groß.
Wohnort?
Ich wohne in Wedel.
Wohnweise?
Ein kleines Einfamilienhaus.
Okay. Haben Sie denn noch außerhalb der Schule Hobbys oder Interessen?
Jeder Lehrer hat natürlich nur die Schule. Nein, das ist Quatsch. Nein, ich habe eine ganze Menge Interessen und Hobbys. Ich lese erstmal auf der einen Seite sehr, sehr viel. Ich gehe sehr gerne auf Mittelalter- bzw. Wikingermärkte, also mache da so ein bisschen historisches Reenactment. Und ich spiele eine ganze große Bandbreite an verschiedenen Rollenspielen-Systemen, also Fantasy-Rollenspiele von Dungeons and Dragons, wie es hier schon eine AG gibt an der Schule, aber auch viele andere Systeme.
Was haben Sie denn noch für Hobbys oder Interessen außerhalb der Schule?
Ja, ich habe eine ganze Menge an Hobbys und Interessen. Ich lese sehr gerne viele verschiedene Sachen, gerade da aber auch Fantasy. Und das passt dann auch zu dem anderen. Ich mache Rollenspiele verschiedener Art, also Fantasy-Rollenspiele wie zum Beispiel Dungeons and Dragons, was wir ja hier auch als AG von ein paar von euch Mitschülern haben. Ich gehe aber auch gerne auf Mittelalter- bzw. Wikingermärkte und mache da so historisches Reenactment. Also je authentischer, desto besser. Das haben vielleicht einige von euch auch schon letztes Jahr gesehen in der Projektwoche, wo wir da draußen die Feuerstellen gemacht haben. Und ja, und dann bin ich auch gerne dabei, dass ich unheimlich gerne koche.
Das sind ja mal zwei, drei sehr interessante Hobbys. Wie sind Sie denn zu denen gekommen?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, ich habe mal früher, also lesen und so weiter, kochen, all das kommt man ja normal drauf, aber dieses Rollenspiel habe ich, glaube ich, mal in der Bücherhalle gefunden. So eine Art Kasten und den habe ich mich mitgenommen und dann reingelesen und fand es interessant und dann haben wir das gemeinsam mit ein paar Freunden angefangen, damals, glaube ich, auch so in der 7. Klasse. Und das ist so hängen geblieben und seitdem habe ich das auch nie aufgegeben. Und das mit dem das mit dem Wikingermärkten, das hat so angefangen, dass ich halt einfach eben das nicht nur in Fantasie spielen wollte, wie man das so am Tisch rummacht, sondern dass man dann auch mal auf solche Märkte geht, sich das anguckt und das eigentlich ganz interessant ist, das eben auch selber leben zu wollen und sich selber entsprechend zu kleiden.
Cool, wenn man so Hobbys dann auch so lange behält. Jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Kategorie von Fragen, nämlich zur Schule. Wie sind Sie denn zum Beruf Lehrer gekommen?
Das lag unter anderem mit einem Freund zusammen, der damals auch dann kurz davor war, die Schule fertig zu machen. Und es ging darum, dass er mit seiner Mutter und mir sich unterhalten hat, was er denn so alles machen könnte. Ich hatte eigentlich geplant, BWL zu studieren und irgendwas in Wirtschaft zu machen. Und dann ging es darum, dass wir ihm beraten haben, dass er doch eigentlich Lehrer werden könnte. Und am Ende wollte er das auch machen und ich bin dann auch nach dem Beratungsgespräch rausgegangen und habe gedacht, warum machst du das nicht eigentlich auch? Das passt eigentlich ganz gut zusammen.
Und wie sind Sie denn ans Christianeum gekommen? Waren Sie vorher an anderen Schulen und dann ans Christianeum oder sind Sie schon so lange am Christianeum?
Tatsächlich bin ich jetzt schon seit 15 Jahren am Christianeum und hatte vorher eine Schule in Itzehoe gehabt, wo ich mein Referendariat gemacht habe in Schleswig-Holstein. Und hier an die Schule bin ich gekommen durch eine sehr witzige Geschichte. Und zwar bin ich sozusagen der Schweinske-Lehrer, weil das nämlich mal so war, dass Frau Latzer im Schweinske war und dort jemand, mein Bruder, kennengelernt hatte und die suchten verzweifelt zu dem Zeitpunkt einen Lehrer für Mathematik und Englisch, weil Herr Burde nämlich gerade nach Chile gegangen ist. Der war auf einmal weg und da mussten ganz schnell einen neuen Lehrer finden und ich habe die beiden Fächer ja als Kombination und dann hat man gesagt, bewirb dich da doch mal und das hat geklappt.
Cool. Und was macht Ihnen denn am Lehrersein am meisten Spaß?
Naja, natürlich euch Schüler quälen, so wie es euch Spaß macht, uns Lehrer das Leben schwer zu machen. Nein, tatsächlich habe ich unheimlich viel Interessen und möchte ganz viel lernen und selber ganz viel Wissen irgendwie aneignen. Und das bringt irgendwie nichts, wenn man sich dann Bücher durchliest und das alles weiß und damit nichts anfangen kann. Und manche Leute gestalten daraus irgendwas und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es ganz interessant ist, dieses Wissen auch wieder weiterzugeben und auch euch Schüler weiterzugeben. Das ist in Mathe ein bisschen speziell, da war ich gar nicht so richtig der Nerd dran, aber Mathe konnte ich irgendwie einfach irgendwie ganz gut und Englisch ist aber irgendwie so da das Fach, wo man vieles auch weitergeben kann, wenn man dann nicht nur Grammatik macht, sondern auch die ganze Literatur anguckt sich.
Und Sie sind selbst schon drauf gekommen, Sie unterrichten Englisch, Mathe und auch Theater. Welches dieser drei Fächer unterrichten Sie denn am liebsten?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Irgendwie mag ich alle drei gleich gerne. Die sind einfach auch so groß unterschiedlich, dass man das nicht direkt vergleichen kann. Mathematik ist irgendwie sehr einfach, sehr logisch aufgebaut und sehr strukturiert. Englisch liebe ich einfach, weil ich die Sprache mag und die Kultur und das Land und die Leute, insbesondere Großbritannien und Schottland. Und Theater ist eben so, wo ich vor allem auch ganz viel von euch Schülern sehe, wie ihr euch mal anders verhaltet. Also manche sind halt nicht gut in Englisch, manche sind nicht gut in Mathe, manche sind nicht gut in beiden, aber dann können sie in Theater was machen und sind da ganz kreativ. Und da kommen so unheimlich viele neue Dinge rauf, auf die ich nie gekommen wäre. Und deswegen, ja, irgendwie tatsächlich mag ich alle drei gern. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, was mein Lieblingsfach ist.
Das sagen echt viele Lehrer, dass sie sich gar nicht so gut entscheiden können, weil ja auch die Fächer oft sehr unterschiedlich sind. Und warum haben Sie sich denn für diese Fächer genau entschieden?
Ja, also für Mathe hatte ich mich entschieden, weil ich irgendwie immer schon irgendwie gut in Mathe war und dann dachte ich so, naja, das ist ein Selbstgänger. Und dann hatte ich erst mal überlegt, ein ganz anderes Fach zu nehmen, saß dann aber mal in einem Pub, in einer Kneipe und habe mich mit einem Freund unterhalten über ja, das Land und die Leute und dann bin ich auf die Idee gekommen, warum denn nicht Englisch machen? Denn, und da schließt sich der Kreis wieder zu den Hobbys, viele der Regelwerke, die man so lesen muss, waren damals vor über 30 Jahren alle auf Englisch. Und, oder naja, ein bisschen weniger als 30 Jahren, aber die waren alle auf Englisch und ich musste sowieso ganz viel Englisch lesen und weil das da irgendwie mein Hobby war, habe ich gedacht, dann kann ich einen Teil meines Hobbys auch zum Beruf machen und habe mich dann für Englisch entschieden. Und Theater habe ich erst angefangen, als ich hier schon in der Schule war, da muss man eine extra Ausbildung zu machen. Und das hatte ich von früher kennengelernt, Schultheater, als ich selber an meiner eigenen Schule in Wedel gewesen bin. Da war ich zuständig für das Licht und die Beleuchtung, während die Theater-AG dann halt auf der Bühne gespielt hatte.
Okay, und darf ich fragen, was das für ein Fach war, was Sie eigentlich vorhatten zu nehmen?
Na, das war, weil ich früher mal eine Bankausbildung gemacht hatte, habe ich gedacht, mit dem BWL studieren, ob man nicht Wirtschaft und Politik oder PGW, wie es hier in Hamburg heißt, zu machen. Aber das war dann doch nicht mehr so interessant.
Wenn Sie noch ein anderes Fach nehmen könnten oder würden, welches wäre das denn?
Also tatsächlich, wie ich schon sagte, ich habe ja irgendwie unheimlich Interesse, ganz viel irgendwie was Wissen insgesamt zu machen. Aber ich glaube, Geografie ist ein Fach, das mich auch noch sehr interessiert, Geografie und Geschichte. Ja, und vielleicht auch noch Religion, weil ich das auch sehr interessant finde. Aber man kann halt nicht alles machen und da muss man sich eben für ein paar Dinge entscheiden.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema Theater. Wie kann man sich denn Ihren Unterricht vorstellen und was erwartet ihn einen in diesem Fach?
Ja, das ist tatsächlich so momentan ein bisschen problematisch, weil wir eigentlich Theater ja gerne noch in der 5., 6. Klasse unterrichten müssen. Das läuft gerade nicht so, deswegen wisst ihr das vielleicht häufig nicht. Theater ist sehr viel mit Bewegung und eigentlich ganz viel den Kopf ausschalten. Das ist so sehr typisch, was wir hier an der Schule machen, am Christianeum insbesondere, wo wir schon mit Latein anfangen und so viel lernen müssen und immer alles überdenken und nachdenken. Und Theater muss das eigentlich erstmal ausschalten, so ähnlich wie Kunst und Musik auch. Das sind ja die drei so ästhetischen Fächer, wie man das nennt. Und einfach mal zum Beispiel ein Bild malen und drauf loslegen und nicht erst lange planen und sagen, das habe ich vor. Oder auch in Musik vielleicht einfach mal, vielleicht beim Chor einfach mal lossingen. Und in Theater eben einfach spielen und nicht immer nachdenken, wie mache ich das, wie sage ich das, lerne ich den Text auswendig, sondern versuchen, etwas darzustellen und das möglichst nicht so offensichtlich. Also Theater ist immer noch was anderes als Film. Theater hat nur eine Bühne und hat keine große Filmkulisse.
Was war denn jetzt so Ihr Lieblingsstück, was Sie mit Schülern aufgeführt haben?
Ah, ich habe da schon drüber nachgedacht. Also es sind zwei Stücke, die ich sehr toll fand. Eigentlich waren alle ganz gut, aber das eine war eines meiner ersten in der Oberstufe. Das hieß Opfer. Da ging es um ein Stück, was wir adaptiert haben von Janne Teller. Das Buch heißt Nichts, wo die Kinder oder Jugendlichen darüber nachdenken, ob irgendetwas noch von Bedeutung ist auf der Welt. Und da haben wir dann uns eigene Gedanken gemacht. Und das andere, was ich sehr gerne mochte, war R, kein Status, so hieß das Stück. Und da ging es um Stalking und Stalking-Opfer. Und das Ganze basierte auf das Lied, auf dem Lied Genie von Falco.
Sie haben ja bestimmt schon selbst oft Theater gespielt. Was war denn Ihre persönliche Lieblingsrolle, die Sie gespielt haben?
Also ich glaube, die an mich am meisten erinnere, war die von Harald Töpfer. Das war der deutsche Austauschstudent bei Hogwarts.
Und worum handelt es da?
Ja, letzten Endes ging es um ein Theaterstück, was wir an der Universität gespielt haben. Und Thema war natürlich irgendwie Harry Potter. Und ehrlich gesagt kann ich mich nicht genau dran erinnern. Es war so sehr kurz und sehr albern. Und wir hatten halt diesen deutschen Austauschstudenten, der mit einem fürchterlichen englischen Akzent, also deutsch-englischen Akzent da gesprochen hatte.
Dann kommen wir jetzt zu einer neuen Kategorie, beziehungsweise nicht ganz neu, aber jetzt in diesem Interview neu, nämlich wenn Sie Schüler wären, was würden Sie tun, um dem Lehrer einen Streich zu spielen?
Also wahrscheinlich trotzdem aus der Sicht eines dann jetzt ja nicht mehr Lehrers, würde ich immer irgendwas machen, was nichts kaputt macht. Also entweder was wirklich hier Dinge zerstört, also tatsächlich was ich, Bücher oder sonst was, oder was auch zu peinlich oder zu erniedrigend sein könnte. Aber ich glaube, ein paar Witze kann man immer mal irgendwie machen und dass man darüber lachen kann, das ist in Ordnung. Und wenn es größere Streiche wären, würde ich als Schüler auf die wichtigste Regel achten, einfach nicht erwischen lassen.
Und haben Sie da einen Streich im Kopf, den Sie vielleicht schon mal gespielt haben, als Sie Schüler waren oder einer, der Ihnen einfällt?
Ich wüsste jetzt da nichts Konkretes, was wir immer gemacht haben und was so eine Tradition war, die hier momentan es nicht mehr so gibt. Leider, finde ich, waren die Abi-Streiche. Da war das in Ordnung, wenn man uns erwischt hat, weil wir dann ja gar nicht mehr an dieser Schule offiziell Schüler waren und da konnten wir eigentlich ganz viel Scheiße bauen und haben das auch sehr, sehr gerne gemacht.
Okay, wenn Sie Schüler wären, was würden Sie tun, wenn die Mick-Schlange mal wieder zu lang ist?
Ich glaube, ich wäre sehr machtlos, dass man dafür sorgen sollte, dass die Schlange sich vernünftig bildet und nicht dann irgendwie diese typische Christianiums-Schlange ist, die mehr eine Traube ist. Vielleicht einfach darauf verzichten, was Eigenes von zu Hause mitbringen und nichts kaufen wollen. Was soll man da schon machen? Vielleicht nochmal nachfragen, ob das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit zu überlegen, ob es eine zweite Verkaufsstelle gibt, sodass wir zwei Schlangen haben und die dann einfach nicht so lang sind.
Das ist doch mal eine gute Idee. Was wäre denn jetzt Ihr jetziges Lieblingsfach?
Ich glaube Latein. Ich habe an der Schule selber Französisch gehabt und fand das auch ganz toll, aber das war unheimlich schwierig und ich habe danach im Studium Latein noch machen müssen. Und fand das sehr interessant und so wie das hier an der Schule ist, so viel Intensivlatein hat man ja auch an anderen Schulen nicht so und ich glaube, das wäre unheimlich spannend. Vielleicht wäre dann auch Griechisch ganz interessant, obwohl ich, das darf man nicht vergessen, natürlich Klassenlehrer in der Russischklasse bin und da auch ganz toll mit Frau Ohne Sorge zusammenarbeite und das auch unheimlich spannend finde.
Wenn Sie Schüler wären, was würden Sie versuchen am Christianium zu ändern?
Ich glaube, eine Sache ist das, was wir gerade festgestellt hatten, wo wir einen Raum für das Interview suchten, dass Schüler überall in den Klassen und in den Gängen rumlaufen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und ich würde dann auch nicht wissen, was ich machen sollte. Und vielleicht habe ich nicht Lust, jeden Tag in der Pause oder in der Mittagspause in die Bibliothek zu gehen. Was hier fehlt, sind Spielgelegenheiten, dass man rausgehen kann. Wir haben nur diesen blöden Sportplatz, der ist ein bisschen klein, da gibt es keine großen Klettergerüste, da gibt es nicht genug Tischtennisplatten, nicht genug Tore oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir bräuchten Aufenthaltsräume draußen und auch drinnen, dass man sich mal irgendwie aufhalten kann, weil die Pausenhalle zwar toll und riesig groß ist, aber auch total ungemütlich, wenn man sich mal irgendwo zurückziehen möchte oder sich in Ruhe hinsetzen möchte und einfach nur Pause haben möchte.
Das sehe ich genauso wie Sie. Jetzt kommen wir zum vorletzten richtigen Punkt, nämlich entweder oder. Genau, wir fangen einfach an. Hund oder Katze?
Hund.
Hotel oder Camping?
Camping.
Berge oder Meer?
Die Nordsee bei den Highlands in Schottland.
Rock oder Pop?
Rock.
Film oder Serie?
Serie.
Chor oder Orchester?
Chor.
Altgriechisch oder Russisch?
Hatten wir schon gesagt, wahrscheinlich Altgriechisch.
Okay, das war's auch schon wieder. Und zur allerletzten Frage, was ist denn das Verrückteste, was Ihnen...
Hier hören wir die Probleme mit den vernünftigen Pausenaufenthalten, dass da Lärm draußen ist. Na, nochmal.
Was ist denn das Verrückteste, was Ihnen hier am Christianeum passiert ist?
Ich glaube, das Verrückteste, was ich da gemacht hatte, war ein Bobbycar-Rennen gegen einen Abiturienten. Das war einer von den wenigen Abi-Streichen, die es hier gab. Da musste ich gegen Abiturienten antreten und wir haben in der Sporthalle einen Hindernisparcours gehabt und da musste man dann auf diesen kleinen, winzigen Bobbycars ein Rennen fahren.
Das stelle ich mir sehr lustig vor. Dann danken wir Ihnen auch im Namen von Karl für dieses nette Interview und vielleicht hört man Sie ja noch.
Ja, sehr gerne, immer wieder.
Jetzt wisst ihr bestimmt mehr über Herrn Lüdemann. Weiter geht's mit den Hobbys vom Hobbywettbewerb. Die Mountainbike-Jungs stellen uns ihr Hobby vor.
Wir stehen hier jetzt mit Max und Quentin für den Hobbywettbewerb, nämlich Mountainbike ist das Hobby. Erzähl doch mal, was ist genau Mountainbiken?
Also Mountainbiken ist ein Fahrradsport, wo du mit einem Fahrrad fährst, das vollgefedert ist, also mit einer Hinterfederung und einer Vorderfederung. Und man kann damit Berge fahren oder große Sprünge springen. Ja, ist halt also, nach seiner Wahl.
Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Arten, sozusagen, zum Beispiel Downhill oder Dirt Jump oder Enduro. Es gibt, also das ist ein großer Überbegriff.
Okay, also hattet ihr schon mal einen Unfall beim Mountainbiking?
Ja, also schon ganz häufig, aber das gehört halt eigentlich zu unserem Sport.
Wenn man so. Definitiv, es passiert halt sehr oft so, aber also noch nichts wirklich Schlimmes.
Und Mountainbiken ist ein Fahrradsport, habt ihr ja gesagt. Und wie ist denn das Fahrrad aufgebaut? Mit einer Vorder- und Hinterfederung, habt ihr gesagt. Und sonst, was sind da so die Unterschiede zu einem normalen Fahrrad?
Auf jeden Fall ist es viel leichter. Die Geometrie ist anders und ja.
Und es wird halt auch meistens halt auch auf mehr robuste Stücke gesetzt. Also zum Beispiel jetzt, dass die Schaltung einfach nicht rausfliegen kann. Das wäre ja ein komplettes Problem.
Gibt es denn auch Meisterschaften beim Mountainbiking?
Ja, also von Januar bis Oktober und da halt für die dementsprechende Sportart. Also es gibt ja ganz viel, aber ja, also am meisten schauen sich die Leute Downhill an. Genau, das ist halt auch eigentlich meistens so, was ausgestrahlt wird.
Und ist es weltweit in einem Club in Hamburg, Deutschland? Wie sind da so die Ränge?
Also Hamburg nicht so viel, mehr so Italien, Schweiz, Österreich, Norwegen, sowas, wo Berge sind. Aber eigentlich überall kann man es machen.
Ja, also es sind meistens eher Länder und also es gibt manchmal auch in Bayern oder so gibt es auch manchmal Mountainbike-Sportclubs, aber das ist eigentlich sehr selten. Die werden dann auch nicht irgendwo an der WM oder so antreten.
Und habt ihr schon mal bei so einer Meisterschaft mitgemacht?
In Hamburg gibt's sowas nicht wirklich. Also eher nicht. Nee. Nein.
Also wir fahren auch eher lieber für unseren Spaß, deswegen.
So, jetzt für alle, die vielleicht mit dem Hobby jetzt anfangen wollen. Wo würdet ihr oder was für Spots würdet ihr denn empfehlen?
Also zum Beispiel kann man im Volkspark, da gibt's eine Bike-Anlage oder auch im Jenischpark, also das sind natürlich vereinzelt da nur. Und natürlich auch im Treppenviertel, da kann man sehr schnell viele Treppen runterfahren. Und generell eigentlich auch im ganzen Elbhängen kann man überall ein bisschen runterfahren.
Also man muss einfach mal suchen oder sich die Rampen auch vor allem auch selbst bauen, weil so viel gibt's das in Hamburg nicht. Also wie Quentin gerade schon gesagt hat, ja, paar vereinzelte Spots gibt's schon. Ja, aber sonst eher nicht so viel.
Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur entscheidendsten Frage in diesem Interview. Warum denkt ihr, ist Mountainbiken ein relativ außergewöhnliches Hobby?
Also so außergewöhnlich ist es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, in Hamburg machen es einfach nicht so viele. Weil, ja, wie gerade eben schon gesagt, kann man es nicht so gut in Hamburg machen.
Ja, auch wenn ich noch dazu sagen wollte, wenn Maxi sagt, dass das nicht so viele in Hamburg machen. Also generell in Norddeutschland wird aber Mountainbiken schon sehr, sehr viel gemacht. Also mit die besten Mountainbiker kommen eigentlich auch aus Norddeutschland. Aber ich würde sagen, das Hobby ist außergewöhnlich, weil man jetzt auch nicht jedes Mal einen Mountainbiker über den Weg läuft und es natürlich auch sehr schwer ist, das Hobby zum Beispiel in Hamburg anzulegen. Und auch, es gibt ja auch keine Sportclubs oder so, wo du das gemeinsam mit vielen Freunden oder so machen kannst.
Dann danken wir euch für dieses Interview und vielleicht hört man euch ja irgendwann noch.
Mit uns!
Ciao, bis nächstes Mal.
Das war doch ein cooles Interview. Jetzt geht's weiter mit DLRG.
Stehen wir hier mit Tees zum Hobbywettbewerb mit DLRG. Was ist DLRG?
Also DLRG, auch Deutsche Lebensrettungsgesellschaft genannt, ist ein Verband, der in erster Linie zur Lebensrettung vor allem beim Wasser zuständig ist. Es gibt allerdings noch ein paar andere Gebiete, wie zum Beispiel den Katastrophenschutz, wo sie auch tätig sind.
Und wie bist du dazu gekommen?
Also ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube, es war vor Corona. Ich hatte aber einfach schon früh immer sehr viel Spaß am Schwimmen. Und weil ich schwimmen wollte, aber nichts gefunden habe, wo ich es konnte, bin ich halt zum DLRG gegangen, weil die mir das bieten konnten. Und ja.
Wie oft und wann ist das denn, das DLRG?
Also das ist jetzt die letzten Wochen immer montags und donnerstags gewesen. Aber an sich ist es eigentlich immer nur donnerstags.
Und wo und wann macht ihr das? Also wann ist ja jetzt geklärt, aber wie macht ihr das? Was macht ihr da und wie funktioniert das Ganze?
Also das ist immer unterschiedlich. Wir machen zurzeit jetzt gerade ein Schnorcheltauchabzeichen. Deswegen sind wir jetzt immer nur im Hallenbad in Blankenese. Aber ansonsten ist es eigentlich immer abwechselnd schwimmen und abwechselnd unten im Karl-Osthof-Haus, das kennt man vielleicht, wenn man an der Elbbrücke langfährt, dann sind wir da und machen theoretische Sachen.
Hattest du schon mal einen Auftrag?
Also Auftrag kann man nicht sagen, da würde man dann, wenn überhaupt, als Rettungsschwimmer am Strand sein und das hatte ich noch nicht, weil dafür muss ich 16 sein und das bin ich noch nicht, aber dann nach den Sommerferien, denke ich, werde ich auch Wachdienst machen, bis ich 18 bin und dann mal gucken, was ich dann mache.
Das war's jetzt auch schon wieder mit dem Interview. Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich find's sehr cool, wenn sich jemand für sowas engagiert. Weiter geht's mit Curling. Wir stehen hier jetzt mit Evelyn und sie spielt Curling. Was ist Curling? Was machst du genau?
Also Curling ist ein Sport, das spielt man auf dem Eis. Also das ist ohne Schlittschuhe. Das ist auch ein olympisches Spiel. Und ja.
Also was genau macht man denn da?
Also man hat so eine bestimmte Sohle, dass man halt über das Eis so gleiten kann. Dann hat man halt so ein Stein, so nennt man das, den nimmt man dann in die Hand und versucht das so möglichst weit in die Mitte des Feldes, das ganz hinten in der Bahn liegt, zu gleiten sozusagen.
Und wie oft die Woche machst du das? Wo machst du das?
Also das mache ich einmal in der Woche, Samstag, beim CCH, Köln Club Hamburg. Und jetzt leider nicht mehr. Also ich mach's noch, aber die Saison ist halt zu Ende, weil das ist eigentlich nur Winter, so von November bis so März. Und ja.
Und machen das viele mit dir?
Also eine aus der Schule, glaube ich, macht das, die ich kenne. Und eine war auf dieser Schule, aber sonst glaube ich nicht so viele. Also es gibt viele im Verein schon, ja, aber Kinder nicht so richtig viele. Also so ungefähr 10 oder so.
Und gibt es verschiedene Curling-Vereine in Hamburg und wie weit geht das mit was für Meisterschaften?
Es gibt Kindermeisterschaften und so. Und ja, der CCH ist der einzige, glaube ich, in Hamburg. Und dann gibt es noch in Baden-Baden und noch woanders in Deutschland.
Warst du schon mal bei so einer Meisterschaft?
Nee, leider noch nicht, weil ich könnte bei der Kindermeisterschaft mitmachen, aber dafür sollte man eigentlich nach Bayern fahren und darauf hätte ich nicht so richtig Lust und so. Aber es macht so auch Spaß, in Hamburg Curling zu spielen.
Was würdest du den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule mit auf den Weg geben? Was braucht man, um Curling zu spielen? Wie fängt man an? Wie kann man sich am besten bewerben? Oder?
Ja, also für Curling braucht man eigentlich gar nichts. Also man muss einfach nur ein bisschen sicher auf dem Eis sein, dass man halt ein bisschen mehr Gleichgewicht hat und so. Und auf jeden Fall sehr, sehr viel Selbstbewusstsein auch, so dass man auf dem Eis auch wirklich schnell ist und so, damit man nicht immer so denkt, so falle ich jetzt hin und so. Weil ich habe auch angefangen und ich wusste erstmal gar nicht, was Curling ist und so. Ich bin einfach gekommen und dann jetzt bin ich halt da, ja.
Okay, dann danke für das Interview. Vielleicht hört man dich ja noch.
Klar, gerne.
Tschüss. Das war's mit Curling. Ich glaube, jeder kennt's und vielleicht habt ihr ja jetzt auch Bock.
Wir machen das mit den Hobbys natürlich nicht umsonst. Wir suchen das außergewöhnlichste Hobby am Christianeum. Wenn ihr ein außergewöhnliches Hobby habt, meldet euch gerne bei uns. Welches das außergewöhnlichste Hobby am Christianeum sein wird, erfahrt ihr in einem der nächsten Podcasts, denn wir hören uns noch mehr Hobbys an. Stimmt doch gerne mal auf unserem Instagram-Account tick-talk-im-christianeum ab, welches Hobby ihr am außergewöhnlichsten findet.
Jetzt kommt Herr Prigge mit den Terminen.
Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, herzliche Grüße aus der Schulleitung. Ich möchte euch und Sie noch einmal informieren, welche turbulenten Wochen wir noch vor uns haben und was für tolle Termine noch ins Haus stehen. Vielleicht vorweg mal zwei Termine, die auch an die Eltern gerichtet sind und jetzt keinen Konzertcharakter haben, sondern Informationen sind. Ich würde Sie herzlich einladen, am Dienstag, den 6. Juni, zu einem ganz wichtigen Thema bei uns, Resilienz stärken, Kindern in Krisen beistehen. Das ist ein Vortrag mit Gesprächen, organisiert vom Elternrat. Sehr zu empfehlen. Und am Donnerstag, dem 15. Juni, der Elternabend zur Berufsorientierung für das zweite Semester. Beide Veranstaltungen um 19 Uhr. Natürlich haben wir ein wahnsinnig tolles Musikprogramm zum Ende dieses Semesters. Beginnt mit dem Brassband-Konzert am Donnerstag, dem 8. Juni. Und dann geht es weiter am 27. Juni, das Sommerkonzert des Unterstufenorchesters. Und dann wird es ganz, ganz eng. 6. Juli die A-Chor-Revue und das Konzert des A-Orchesters. Am 10. Juli führen die 6. und 7. Klassen die Chöre der 6. und 7. Klassen ihr Programm auf. Und einen Tag später schon am 11. Juli, kurz vor den Sommerferien, dann die 5. Klassen, die Liberi und die Bands. Und ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, an diesen tollen Events teilzunehmen. Wir freuen uns riesig. Noch ganz kurz eine letzte Meldung zum Theater. Ganz überraschend gibt es eine Aufführung des Wahlpflichtkurses Theater von Frau Piliteri. Und zwar jetzt schon demnächst am 1. Juni um 14.50 Uhr in der Aula des Christianeums. Und zwar das Stück König Ödipus. Ich wünsche allen viel, viel Spaß bei der Teilnahme an unseren Veranstaltungen und wünsche noch erfolgreiche und gute Wochen bis zu den Sommerferien. Tschüss.
Das war's auch leider schon wieder mit diesem Podcast. Wir hoffen, er hat euch gefallen und
over
and out.